Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America.
Ja, und ich begrüße euch ganz herzlich zu Soundcheck Politik, meinem Podcast. Und ihr wisst es, alle zwei Wochen lade ich mir Gäste ein, um in Soundcheck Politik über die großen und kleinen politischen Fragen, aber auch über Musik zu sprechen. Und ihr habt es gerade gehört, Razorlight und die Textzeile There's Panic in America, Watching America. Und deswegen freut es mich ganz besonders, heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Julius van der Laar. Herr van der Laar ist Kampagnenexperte, er ist Berater und Speaker und er ist ein ganz, ganz erfahrener Kenner der amerikanischen Politikszene. Lieber van der Laar, ich freue mich total, Sie heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Und wir starten eigentlich gleich ins Thema. Es ist ja durchaus ein Thema, das nicht nur für Amerika interessant ist. Wir merken es, die Schwingungen des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs treffen natürlich eins zu eins auch auf Europa mit der Frage, was passiert da? Man könnte auch im Sinne eines Liedtitels sagen, what the hell is going on in the States? Ich würde jetzt einfach mal Ihnen den Ball zuwerfen, lieber van der Laar. Was passiert da gerade in Amerika in einer Gesellschaft, die ja offensichtlich tief, tief gespalten ist? Wie nehmen Sie einfach mal ganz aus Ihren letzten Begegnungen in Amerika die Stimmung in diesem Land wahr?
Also die Stimmung, die ich wahrgenommen habe bei den letzten paar Besuchen, war fast einhellig euphorisch. Ich war nämlich erst auf dem Republikanischen Parteitag in Milwaukee, wo es natürlich eine Krönungsfeier sondersgleichen von Donald Trump war, direkt nach dem Attentat, muss man dazu sagen, wo die Republikaner zusammengekommen sind, um ihren Kandidaten zu feiern. Und dann kurze Zeit später war ich bei dem Parteitag der Demokraten in Chicago. Und auch dort war ausgelassene Feierstimmung, wo es natürlich jeweils nur um die eigene Partei ging. Aber ich glaube, gerade wenn man jetzt draufschaut und auch sieht, wie nach dem zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump natürlich die Gräben tief sind, wo Donald Trump wiederkommt und sagt, ist es die Rhetorik der Demokraten, die dafür sorgt, dass die Kugeln fliegen. Ich glaube, man merkt schon, dass die Gräben natürlich tiefer werden. Und das sagen uns ja auch alle Umfragen, dass bis zu ein Viertel aller Amerikaner sagt, vor allem der Konservative in Amerika auch sagt, wenn die Wahl nicht so ausgeht, wie ich mir das wünsche, also in dem Fall, dass Donald Trump gewinnt, naja, dann muss ich auch aktiv werden. I have to take action. Und bei einem Land, das 400 Millionen Waffen im Umlauf hat, führt das natürlich zwangsläufig dazu, dass wir uns große Sorgen machen.
Das, glaube ich, sind immer noch die Bilder, die wir auch durch den Sturm aufs Kapitol noch alle vor Augen haben, diese Eskalation.
Richtig.
Ich sage es jetzt einfach mal und ich verrate das, ich spoilere da jetzt ein bisschen. Sie waren ja gerade auch in den Wahlkampfteams von Barack Obama 2008 und 2012. Und wenn ich jetzt mal so mich zurückerinnere, waren amerikanische Präsidentschaftswahlkämpfe, die sind ja weniger stark durch die Parteien, sondern sehr stark durch die Personen geprägt, waren ja schon immer auch sehr polarisierend, wenn ich mich an die Stimmung auch erinnere, als Clinton kandidiert hat, auch was da von Seiten des republikanischen, ich nenne es jetzt mal Establishments, an Angriffen kam, teilweise ja deutlich unter der Gürtellinie. Sehen Sie da eine Entwicklung? Also ich meine, die Person Trump ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, was Polarisierung angeht. Sehen Sie gerade, wenn Sie die Präsidentschaftswahlen der letzten zwei Jahrzehnte anschauen, die Sie ja so ein bisschen auch verfolgt haben aus nächster Nähe, sehen Sie da eine Veränderung? Und wenn ja, Wie deutlich ist diese Veränderung?
Nee, ich würde sagen, gute Wahlkämpfe polarisieren natürlich immer. Es muss ja auch zugespitzt werden. Es muss ja auch klar artikuliert werden, worum es denn wirklich auch geht. Und das gilt ja auch bei uns so. Ne? Wir hatten gerade die Landtagswahlen in Brandenburg, wo natürlich auch Herr Woidke kam und gesagt hat, wir wollen hier ganz klar polarisieren und entweder wir gewinnen und dann mache ich weiter oder halt eben auch nicht und dann bin ich raus. Und ich glaube, das war auch eins der Erfolgsrezepte. Und ich kann mich auch noch an wunderbare Wahlkämpfe in Deutschland erinnern, vielleicht auch nicht so wunderbare, wo aus der Großen Koalition raus Wahlkampf gemacht wird. Und das sind natürlich immer die Wahlkämpfe, die kaum polarisieren. Das heißt, zurück nach Amerika. Obama damals war natürlich ein Kandidat, der auf der einen Seite fasziniert hat und Leute in den Bann gezogen hat, mit Yes, we can, Hope and Change mobilisiert hat. Und gleichzeitig waren natürlich Republikanerinnen und Republikaner dort, die gesagt haben, das ist im Endeffekt der Anfang vom Ende. Barack Hussein Obama, wo Bilder als Postwurfsendung rausgegangen sind mit Obama mit einem Turban auf und wo er natürlich als den absoluten Antichrist dargestellt wurde. Dementsprechend, ich glaube, Polarisierung hat immer schon dazu gehört. Ich glaube, nur die Frage ist, kann man das während einem Wahlkampf fokussieren und kann man danach wieder als Land zusammenkommen? Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der sich wirklich so tief mittlerweile in die Gesellschaft reingegraben hat, dass diese Polarisierung nur schwer zu überwinden ist.
Und Sie haben jetzt gerade den Bezug auch zu den zuletzt bei uns stattgefundenen Wahlen hergestellt. Wir haben ja so eine Beobachtung auch bei uns, aber ich stelle es ja auch für die Vereinigten Staaten fest, dass Sie haben gerade das Zukunftsnarrativ von Obama angesprochen, also so ein hoffnungsvolles Narrativ, was ja eigentlich ein uramerikanisches ist, ein sehr optimistisches Narrativ, während ja Leute wie Trump und sein Lager eher auf diese Weltuntergangsszenarien setzen. Ja, also die Welt geht unter, wenn die Sozialisten von den Demokraten weitermachen dürfen. Das ist ja die gleiche Strategie, die auch hier die AfD fährt. Es gab ja den Spruch eines AfD-Kommunikationsmenschen, der mal gesagt hat, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Ja, also das Geschäftsmodell auf den Ängsten von Menschen, das eigene Süppchen zu kochen. Spielt es dann in Amerika auch diese Rolle?
Ich glaube natürlich, dass Angst als Emotion wahrscheinlich einer der Haupttreiber ist. Und das gehört natürlich immer auch in einem Wahlkampf dazu, zu sagen, wo stehen wir aktuell und wo wollen wir noch hin? Und der Kandidat, die Kandidatin, die glaubwürdiger eine Geschichte erzählen kann, dass wir eben von A nach B kommen und alles, was zwischen dem Erreichen des Ziels steht, eben auch besser überwinden können als der Gegenkandidat. Ich glaube, diese Person gewinnt dann meistens eben auch die Wahl. Aber ich würde in einem Aspekt widersprechen, um einfach auch ein bisschen Zwist hier in unser Gespräch mit reinzubringen. Ich würde argumentieren, dass Donald Trump eine durchaus positive Wahlkampferzählung hat. Make America great again. Das sind vier Worte und das ist ja eine in sich geschlossene Geschichte. Eine Geschichte, die sagt, Amerika war mal großartig. Es war mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Manifest Destiny, der amerikanische Traum. Doch dann lief einiges falsch. George W. Bush hat uns erst in irgendwelche irren Kriege geführt. Obama hat den Kommunismus eingeführt und Joe Biden schläft seit 3,5 Jahren. Ich bin der ultimative Dealmaker als Donald Trump, der Einzige ist, der Amerika wieder großartig machen kann. Er holt nur die Energie aus all den Aspekten, die schlecht laufen. Die Migration, die schlechte Wirtschaft, die hohe Inflation. Daraus sammelt er die Energie, die Wut und den Frust und sagt eben, ich bin der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Das heißt, für die Hälfte vom Land, für etwa 47%, die sagen, nur unter Trump können wir eben diese positive Zukunftsvision von Make America Great Again auch wirklich erreichen.
Aber die funktioniert ja nur, diese Erzählung, wenn er den Ist-Zustand als negativ beschreibt, um sozusagen ja wieder zurück. Ich meine, wenn man das AfD-Narrativ anschaut, die sehnen sich ja auch irgendwie nach einer Zeit, ja, aber man weiß nicht so genau welcher. Weil irgendwie in der Vergangenheit, aber man definiert nicht genau, wann in der Vergangenheit, war ja irgendwie alles besser. Das ist dann so ein undefiniertes, sehr diffuses Bild von fast schon nostalgisch angehaucht von gute alte Welt.
Ja, die diffuse Nostalgie, aber ich glaube, das ist natürlich auch die Aufgabe der Opposition, zumindest in einem Wahlkampf zuspitzen zu sagen, der Status quo ist nicht wirklich tragbar und wir müssen natürlich jetzt aus dem Status quo ausbrechen, um in was Neues reinzukommen. Und ich glaube, die Aufgabe der Regierung, der Partei, die natürlich auch an der Macht ist, ist zu sagen, schaut her, was wir alles getan haben. Entweder ihr gebt uns nochmal die Zuversicht oder die anderen werden den Karren direkt wieder in den Dreck fahren, nachdem wir ihn eben die letzten 4 Jahre rausgeholt haben. Und das ist eben der Kampf um die Definition, der Kampf um die Deutungshoheit, die jeden Wahlkampf ausmacht.
Aber und weil Sie gerade die Stimmung ansprechen, die Stimmung, die ja in der Gesellschaft etwas bewirkt, auch bei Wahlentscheidungen, aber natürlich auch die Stimmung, die wir wahrnehmen, die innerhalb dieser politischen Lager besteht. Ja. Also auch die Frage der Mobilisierungsfähigkeit der eigenen Leute. Und wir haben ja, glaube ich, alle schon mit einiger ja mit einigem Schrecken wahrgenommen, das Fernsehduell zwischen Trump und Biden. Und wir müssen ja alle bekennen, dass wir da die Fälle davon schwimmen sahen, insbesondere für Biden. Und was uns alle dann, ich sage es mal, mich ganz persönlich, aber viele Menschen, ich glaube, in Deutschland verwundert hat, dass tatsächlich durch einen relativ simplen Move, der war sicherlich nicht ganz einfach zu orchestrieren, durch einen relativ simplen Move und durch den Wechsel auf Harris, die ja vorher auch nicht gerade an Beliebtheitswerten geglänzt hat. Man hat sie ja auch relativ negativ beurteilt. Ja. Und es ist gelungen, so einen richtigen Wow-Effekt zu erzielen. Wie haben Sie das wahrgenommen? In der Herleitung, aber vor allem dann auch, weil Sie gesagt haben, Sie waren auch auf diesen Kongressen der Demokraten. Wie haben Sie das aus eigener Anschauung wahrgenommen?
Ich glaube, auf der einen Seite war es eine absolute Notwendigkeit und die Debatte hat einfach die Notwendigkeit auch gezeigt. Joe Biden, für all das, was er in den letzten 50 Jahren geleistet hat, als Senator, als Vizepräsidentschaftskandidat, als Kandidat, beziehungsweise als Vizepräsident und dann eben auch als Präsident, all das war plötzlich erloschen aus dem Grund, weil Leute wussten oder es zumindest gespürt haben, dass er nicht nochmal gewinnen kann. Und dann hat man sich, glaube ich, relativ schnell gefragt, naja, wer kann es denn dann an dessen Stelle machen? Ein langfristiger Vorwahlkampf, dafür war einfach keine Zeit mehr. Dementsprechend wurde dann eben Joe Biden bzw. Kamala Harris vielmehr aufs Schild gehoben. Naja, und ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass die Partei quasi in einer tiefen Depression steckte und dann sämtliche Sehnsüchte, Hoffnung und natürlich auch der Wunsch zu gewinnen in Kamala Harris mit rein projiziert wurden. Und diese ersten 2-3 Wochen, in der Phase nach dem Rücktritt von Joe Biden als Kandidat und der Nominierung auf dem Parteitag, da war Kamala Harris die größte Projektionsfläche aller Zeiten. Und es lag an ihr eben auch bei dem Parteitag, bei dieser Rede in Chicago zu zeigen, dass sie eben diesen Erwartungen auch gerecht werden kann. Das war die erste Probe und die zweite Probe war nicht das Fernsehinterview, das danach noch folgte, gemeinsam mit Tim Walz, sondern natürlich die Debatte. Und ich glaube, wenn wir uns die Umfragen anschauen, wie Leute die Debatte beurteilen und jetzt eben auch, wie die Zahlen von Kamala Harris in die Höhe schnellen, dann sieht man schon auch, dass sie zumindest eine sehr kleine Mehrheit in Amerika überzeugen konnte, dass sie zum Beispiel die bessere oder zumindest die bessere Alternative gegenüber Donald Trump ist. Das, glaube ich, kann man so festhalten.
Ja, und jetzt haben wir aber ja durch diese Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems schon nochmal auch ein paar, Fragezeichen in dem ganzen Spiel. Sie hat ja den Kandidaten fürs Vizepräsidentenamt ganz bestimmt auch strategisch ausgewählt, um eine bestimmte Klientel in bestimmten Staaten anzusprechen. Und deswegen nochmal die sehr viel genauere Frage. Jetzt gehen wir mit der Lupe ein bisschen auf die amerikanische Landkarte. Hat dieser Move hin zu Harris, aber auch mit Walz, gerade in den sogenannten Swing States die Chancen erhöht? Weil ich sage mal, man kann Riesenerfolge an der Ost- und an der Westküste feiern, aber wenn man die Swing States verliert, dann verliert man die Wahl. Und deswegen die Frage jetzt nochmal gerade mit dieser Lupe, wie sehen Sie gerade die Entwicklung in den Swing States?
Also zumindest, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann geht zumindest die Bewegung Richtung Kamala Harris. Die New York Times hat gerade eine neue Umfrage raus, wo drin steht, dass Kamala Harris mit 4 Punkten in Pennsylvania führt. Und die ganzen Swing States, zumindest wenn man sich die nördlichen Swing States, den sogenannten Rust Belt anschaut, also Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, die bewegen sich ja als Block. Das heißt, wenn man einen von denen gewinnt, dann gewinnt man in der Regel auch alle drei. Und wenn man alle drei gewinnt, dann ist die Wahl quasi entschieden. So hat Joe Biden 2020 gewonnen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die beste Strategie für Kamala Harris, Pennsylvania zu gewinnen und somit eben den Rust Belt zu gewinnen. Jetzt muss man auch dazu sagen, es gab ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie Kamala Harris sich hätte entscheiden können für diese Vizepräsidentschaftskandidatur. Sie hat Tim Walz genommen, Gouverneur aus Minnesota, der durchaus beliebt, bodenständig ist, wo jeder sagt, wenn bei mir mein Pickup-Truck irgendwie einen Platten hat, wen rufe ich an? Ich rufe wahrscheinlich nicht Nancy Pelosi an, auch nicht Barack Obama. Ich rufe eben Tim Walz an, weil der weiß, wie man mit dem Wagenheber umgeht. Na, das ist ein Typ, der anpacken kann, der auch eine Schrotflinte besitzt und jagen geht. So. Aber ich glaube, eine andere Option wäre natürlich nach wie vor auch gewesen, Josh Shapiro zu nehmen. Das ist der Gouverneur aus Pennsylvania, der sehr, sehr geschliffen spricht, unheimlich starker Rhetoriker ist. Und wo, glaube ich, aber auch innerhalb der Kamala Harris-Kampagne die Sorge war, dass der vielleicht zu stark strahlt und sie vielleicht auch sogar übertrifft. Insofern, wenn ich mir die letzten Wahlkämpfe anschaue, dann ist es entweder, dass ein Kandidat eben quasi das die Ergänzung wählt, so wie Donald Trump Mike Pence genommen hat, um eben die evangelikale Flanke zu schließen, Obama, der damals noch sehr junge Senator, den Senior Statesman Joe Biden genommen hat. Aber die andere Variante ist halt eben, dass man sagt, ich nehme quasi die blassere Version von mir selber. Das wäre das Modell von Clinton, der damals Al Gore genommen hat, der quasi, wie gesagt, wie der blassere Zwillingsbruder quasi wirkt. Und ich glaube, so hat sich eben Kamala Harris entschieden, zu sagen, wir nehmen jemand Bodenständiges, Weißes, männlich, etwas älter, ein Jahr zumindest, aber wirkt deutlich älter als Kamala Harris. Und der soll jetzt eben diese Ergänzung herstellen. Ich glaube aber trotzdem, unterm Strich spielt ein Vizepräsidentschaftskandidat eine untergeordnete Rolle. Zumindest gibt es kaum eine Evidenz, dass jemals ein Vizepräsidentschaftskandidat eine Wahl maßgeblich beeinflusst hat.
Sehr gut. Oder all right, wie der Fachmann sagen all würde. Right. Wir sind mal an einem Punkt, ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen uns ein bisschen mit der Rolle von Künstlerinnen und Künstlern und vor allem auch von Musik im amerikanischen Wahlkampf befassen. Aber ich bin auch ein neugieriger Mensch und ich frage immer meine Gäste, was so ihre eigenen musikalischen Vorlieben sind, weil ich finde, das sagt ganz viel über den Menschen aus und vielleicht auch, wie er das wurde, was er heute ist. Herr van der Laar, was waren denn so Ihre musikalischen Wurzeln und was ist derzeit auf Ihren Ohren, wenn Sie mal Freizeit haben?
Meine musikalischen Wurzeln liegen in der Tat in der Klassik. Ich bin in Heidelberg groß geworden, bin der Sohn eines Musiklehrers. Insofern habe ich mit 4 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Wir haben viel zu Hause musiziert. Mit meinem Vater musiziere ich zwar nicht mehr, wir gehen aber ab und zu gerne noch zu Konzerten. Und wenn Metallica auf dem Hockenheimring spielt, dann gehen wir meistens hin. Das ist immer so das, was wir zu zweit machen. Insofern genieße ich immer noch sehr, wenn ich zurück in die Heimat komme. Ansonsten, was läuft bei mir? Ich bin großer Jay-Z-Fan. Als jemand, der in Heidelberg in den 90ern groß geworden ist, spielt Hip-Hop eine große Rolle. Und dementsprechend, Jay-Z hat es mir angetan. Und immer, wenn Jay-Z irgendwo ein Konzert spielt, versuche ich dorthin zu gehen.
Sehr gut. Also tatsächlich eine bunte Vita, was Musik angeht, von Klassik bis Metallica. Bei Metallica könnten wir uns tatsächlich treffen. Ich gehe dann manchmal auch zu Klassik, aber tatsächlich bei mir ist es auch eher lauter und schneller. Ich werde im Januar in Mannheim bei den Dropkick Murphys sein, einer Band aus Boston, die so ein Irish Folk Punk spielen. Ich bin mir da immer relativ sicher, wenige Abgeordnete zu treffen. Also es ist, macht auch frei der Gedanke.
Spielen die in der Feuerwache oder wo treten die
auf? Nein, die spielen tatsächlich am Maimarktgelände.
Ah, großartig. Ja, da war auch Metallica einmal insofern. Viele Grüße nach Mannheim.
Großartig. Mach ich. Ja, aber jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf nochmal anschauen. Und ich glaube, wir alle haben noch vor Augen und Ohren, dass Leute wie Bruce Springsteen zum Beispiel schon auch bei Biden und bei anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten sich eingebracht haben. Natürlich verschiebt sich auch etwas in der musikalischen Szene und in der Popularität, wenn man heute die Zahl der sogenannten Swifties anschaut, der Taylor Swift-Fans, dann sind es ja exorbitant hohe Zahlen. Und was mich fasziniert in einem Land wie Amerika, wo man ja ganz oft sagt, no politics, also wo man sich ja ganz oft auch raushält aus einem solchen auch konfliktbeladenen Diskurs, dass jetzt immer mehr auch durchaus namhafte Künstlerinnen und Künstler Partei ergreifen, und zwar für die Demokraten. Wie nehmen Sie das wahr? Und ist es auch so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte, wenn man mal in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Deutschland zurückschaut, wo man ja auch so eine Art Richtungsentscheidung hatte, als ja eine ganz große Wählerinitiative zugunsten der SPD damals, Willy Brandt als Kanzler eintrat, Günter Grass und ganz viele andere, also intellektuelle Künstlerinnen und Künstler. Nehmen Sie da eine gewisse Parallelität wahr oder wie sehen Sie insgesamt diese Politisierung von Musik und Kunst?
Ja, ich glaube, es ist immer eine Frage, wer profitiert am stärksten davon? Profitiert der Kandidat oder die Kandidatin davon oder profitieren möglicherweise sogar mehr noch die Musikerinnen und Musiker oder die Celebrities, die plötzlich jetzt auch Farbe bekennen und so ein genanntes Virtue Signaling auch machen können und zeigen können, dass sie eben auch nicht nur Musik machen, sondern sich gesellschaftspolitisch eben auch positionieren. Ich meine, wenn man zurückschaut, es gab natürlich Wahlkämpfe, wo Frank Sinatra damals auch schon John F. Kennedy unterstützt hat und Kennedy auch gesagt hat, vielen Dank an Frank Sinatra und den hätte ich es nicht geschafft. Ich erinnere mich an die Obama-Wahlkämpfe. Damals hatten wir Bruce Springsteen, Jay-Z, Beyoncé, wie sie alle heißen, die Massenveranstaltungen gemacht haben, nochmal für Barack Obama und wirklich auch mit der Mobilisierung geholfen haben, vor allem von bestimmten Zielgruppen, Afroamerikanern zum Beispiel. Und jetzt schaue ich eben auf diesen Wahlkampf und Taylor Swift kommt und sagt eben direkt nach der Debatte, ich unterstütze eben auch Kamala Harris, This Childless Cat Lady is supporting Kamala Harris. Wo ich mir erstmal aus einer Kampagnenperspektive dachte, was für eine vertane Chance. Die Debatte hat doch eigentlich für sich gesprochen. Warum muss Taylor Swift jetzt nochmal direkt 7 Minuten später nachlegen? Ich hätte mir das aufgehoben für irgendeinen Punkt auch im Herbst, wenn ich das als Kampagne hätte koordinieren können. Aber sei es drum, ne? Sie haben schon angesprochen, was für eine Reichweite die mitbringt. Die hat knapp 300 Millionen Follower auf Instagram alleine. Dazu kommen natürlich noch Facebook und TikTok und alle anderen Plattformen. Das heißt, das gibt schon ordentlich Momentum und Reichweite. Und wenn wir jetzt anschauen, was hat sie denn wirklich unterm Strich auch geholfen? Die Millionen von Likes sind das andere ist aber eben, dass Leute auch geklickt haben und zwar geklickt haben auf vote.org, also die Wählerregistrierungsplattform in den USA. Anders als in Deutschland muss man sich ja aktiv registrieren, um dann eben auch wählen gehen zu können. Und dort haben in den ersten Tagen 400.000 Leute auf dieser Plattform eben auch ihre Wählerregistrierungsdaten eingegeben. Und die große Frage ist natürlich, wie viele von denen sind jetzt Demokraten und wie viele von denen leben auch in Swing States? Und final auch noch, wie viele von denen gehen dann eben auch am 5. November wählen? Und ich glaube, dann kann man auch wirklich erst absehen, ob es einen echten Unterschied macht oder ob es einfach viel, naja, Neues ist, viel einfach nur Geplapper ist im Netz, das aber schlussendlich keinen echten Impact auf diese Wahl hat.
Ich habe immer noch in Erinnerung zum Beispiel dieses Video, das die beiden, das Biden-Team mit Bruce Springsteen, mit dem alten Bruce Springsteen-Song aufgestellt hat. Da waren diese Corona-Bilder. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und das war richtig stark, weil es natürlich Gefühle anspricht. Was mir jetzt durch den Kopf geht, wenn ich, sagen wir mal, die Unterstützer sehe. Klar, Bruce Springsteen ist bekannt dafür, dass er auf Seiten der Demokraten steht. Und wir wissen ja auch, dass die Republikaner versucht haben, so ein Lied wie Born in the USA für sich zu instrumentalisieren, obwohl sie gar nicht begriffen haben, was eigentlich dieses Lied aussagt. Haben wir nicht hier auch dieses Problem, wir haben es vorhin angesprochen, der Spaltung der Gesellschaft? Nehmen überhaupt Menschen, die dem Trump-Lager angehören, diese Künstler, die vielleicht für sie auch gar nicht die sind, die sie als für sie relevant empfinden, wahr? Ist es nicht vielleicht eher auch eine Frage, ist da die gleiche Polarisierung da, auch in der Welt der Künstlerinnen und Künstler? Ich sage es mal ganz plump, wenn aus der Country-Szene jetzt Hunderte sagen würden, Trump ist unwählbar, weil er ein für unser Land gefährlich ist, dann wäre das ja eine ganz andere, für diese Künstler wäre das natürlich schon auch eine Gefahr, weil ihre potenziellen Hörer möglicherweise in Abstand gehen. Wie nehmen Sie das wahr, was diese Spaltung auch innerhalb von Künstlerinnen und Künstlern angeht?
Wir sehen auf jeden Fall, dass es natürlich auch genauso Leute gibt, die sich für Trump positionieren. Und Lee Greenwood ist einer, Country-Music-Sänger, der hat die Hymne God Bless the USA gesungen. Und ich kann mich erinnern, ich komme auf diesen Parteitag, ne, mitten in Milwaukee, die Halle ist voll, Donald Trump kommt rein, Lee Greenwood spielt unten diesen Song. Und das war eine Atmosphäre, genau zwischen Metallica und einem Gottesdienst. Also die Stimmung war maximal ausgelassen. Und dann kommt Hulk Hogan auf die Bühne und zerreißt sich das Hemd und sagt, run wild, brother. Und dann kommt auch noch Kid Rock auf die Bühne. Das heißt, auch Trump hat natürlich Unterstützer. Und jetzt gehen wir weg von Musik hin zu Popkultur. Trump hat eine Reihe von Social Media Stars, Jake Paul, junger Boxer, Influencer, der Millionen an Reichweite hat. Joe Rogan, der auch immer wieder Donald Trump mit reinbringt. Das heißt, ich glaube, man kann das gar nicht so eng trennen und sagen, die Celebrities sind auf der einen Seite, klar, die Hollywood-Eliten, und ich sage das bewusst so, ne, die George Clooneys dieser Welt, Martha Stewarts dieser Welt, die sind auf der Seite von den Demokraten. Aber ich glaube, es gibt eine genauso große Community, die wahrscheinlich noch eine größere Reichweite oder vielleicht sogar noch treuere Gefolgschaft hat, weil die eben auch mit ihren Communities groß geworden sind und nicht eben auf einem 16:9 riesigen Hollywood-Screen groß geworden sind, die sich sehr explizit für Trump aussprechen und dort aktiv mobilisieren. Und ich glaube, das ist total schwer zu messen, welchen Einfluss das eben auch auf die Wahl hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir am 5. oder 6. November dann auch eine große Überraschung erleben.
Ja, das ist genau das, was ich so befürchte, dass man jetzt gerade nach diesem Demokratenparteitag und auch durch solche Dinge wie Taylor Swift das Ding sozusagen als bereits gewonnen betrachtet. Und da würde ich sehr davor warnen, weil gerade auch, weil wir vorhin über die Anhänger von Taylor Swift gesprochen haben. Ich finde es ja genial, wenn die Leute sich dann in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Keine Frage. Aber wir haben ja auch bei uns ein Phänomen, dass junge Leute, das war ja auch ein Problem in Großbritannien beim Brexit, dass junge Leute tendenziell nicht zum Wählen gegangen sind, sondern dass eher die älteren Generationen zum Wählen gegangen sind. Ist es in Amerika ich sage mal, auch vom Phänomen her so, ich sage jetzt mal, wenn so und so viele Millionen Swifties sagen, hey geil, Taylor, wir folgen dir, aber dann tatsächlich nicht den Schritt in die Wahlkabine gehen, weil sie halt an dem Sonntag was Besseres zu tun haben, dann wird's halt schräg. Und deswegen nehmen Sie das auch so wahr, dass die jüngere Generation schwieriger zu mobilisieren ist als vielleicht ältere?
Ich meine, ich hatte 2008 den Titel Youth Vote Director. Das heißt, ich war genau für die Wählermobilisierung von Jungwählerinnen und Wählern verantwortlich. 2012 im Wahlkampf war ich in Ohio für die Schlusswählermobilisierung mitverantwortlich. Und ich erinnere mich noch, wie akribisch amerikanische Kampagnen eben auch vorgehen. Und ich glaube, das ist eine Differenz zu Deutschland, ne? Ich meine, wir hatten in Ohio alleine knapp $500 Millionen, die wir damals ausgegeben haben. Und ich erinnere mich an den Tag vor der Wahl in Ohio. Wir hatten die Schlussveranstaltung in Columbus. Erst hat Bruce Springsteen gespielt, dann hat Jay-Z gespielt und dann kam Obama auf die Bühne. Und wir haben versucht, 20.000 noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler mit in dieses Stadion mit reinzunehmen, so eine Multifunktionsarena. Was wir auch gemacht hatten, ist, wir hatten quasi jeden Reisebus in ganz Ohio gemietet und haben die einmal drumherum geparkt. Das heißt, erst kam Bruce Springsteen und hat gesagt, Leute, vergesst nicht, ihr könnt heute schon wählen gehen. Man nennt das In-Person-Absentee-Wählen. Also quasi, man geht zum Landratsamt und gibt dort schon seine Stimme ab. Jay-Z hat das selber auch nochmal gesagt und Obama hat das selber auch nochmal gesagt. Dann haben wir in jeden Bus so viele Pizzen reinbestellt, wie wir irgendwie nur konnten. Also, keine Ahnung, sämtliche Jack-in-the-Boxes, Subways, McDonald's und natürlich noch Pizza Hut haben geliefert. Und wir haben die Leute einfach direkt nach diesem Obama, Bruce Springsteen, Jay-Z-Konzert direkt zum Wahllokal hingekarrt und haben versucht, an diesem Abend 6.000 Stimmen mit reinzuholen. Und in diesen knappen Bundesstaaten, Ohio damals noch 2012, ein Swing State, jetzt natürlich Georgia, das letztes Mal mit 12.000 Stimmen Unterschied entschieden wurde, oder eben auch Wisconsin, alles wahnsinnig knappe Bundesstaaten. Dort können halt eben eine Handvoll Stimmen Unterschied machen. Das heißt, ich versuche mir jetzt einfach nur vorzustellen, was, wenn Taylor Swift, die durchschnittlich 72.000 Leute in ihren Konzerten hat, an den 6 Tagen vor der Wahl nochmal ein Konzert in Pennsylvania macht, eins in Michigan, eins in Wisconsin, eins in Georgia, eins in Nevada und eins in Arizona, vielleicht noch eins in North Carolina und jedes Mal sagt, Leute, geht jetzt wählen. Das könnte eben in einem knappen Wahlkampf den Unterschied machen. Wie gesagt, das ist so das Organisationslevel, wie es in den USA in einem Wahlkampf, der natürlich auch viele Milliarden Dollar kostet, angestrebt wird, aber wo man auch eben merkt, so eine Professionalisierung kann eben auch in einem knappen Wahlkampf zum Sieg führen.
Ja, und das bringt mich natürlich jetzt wieder zu unseren Wahlen, die wir zuletzt hier hatten. Wenn wir jetzt die Brandenburg-Wahl anschauen, dann hat sich ja die AfD am Wahlabend hingestellt und gesagt, wir sind die Partei der Zukunft, weil die jungen Menschen zu uns kommen. Und es ist natürlich was, was mich als Sozialdemokrat zutiefst erschreckt, wo ich mir aber immer die Gedanken mache, wie schaffe ich es, mit welchen Instrumenten schaffe ich es? Und das frage ich jetzt den Campaigner in Ihnen. Wie schaffe ich es, junge Menschen erstmal von der Wichtigkeit zu überzeugen, sich auch seines Wahlrechts zu bedienen und die Demokratie zu stärken? Also nicht den Angstmachern und Rattenfängern hinterherzulaufen. Und kann da, und das ist jetzt die Frage, kann da auch eine Emotionalisierung durch Musik eine wichtige Rolle spielen? Ich hatte zuletzt in meinem Podcast Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, der ja wirklich überall unterwegs ist. Und ich sehe die Bands wie die Ärzte mit dem Song Demokratie. Sehen Sie da, ich sag mal, es reicht einfach nicht, denen nur vorzulesen, was im Parteiprogramm steht, sondern junge Leute wollen ja auch emotional abgeholt werden. Ja. Sehen Sie da auch bei uns vielleicht eine Notwendigkeit, ein bisschen stärker Emotionalisierung von Wahlkämpfen auch über Kunst, über Musik zu bewerkstelligen als Erfolgsrezept?
Ich finde die Prinzen wunderbar und habe auch schon als Kind die Prinzen gehört. Wenn es natürlich jetzt darum geht, junge Leute anzusprechen, muss man sagen, auch die Prinzen sind ein Ticken in die Tage gekommen.
Ist so.
Vielleicht bräuchte man auch jemanden, der eher die anspricht. Und ich sage jetzt nicht sofort, jeder muss irgendwie versuchen, Helene Fischer zu mobilisieren. Wahrscheinlich spricht die auch mittlerweile eine eher ältere Zielgruppe an. Ich glaube, dass Musik natürlich helfen kann und Wahlkampf soll ja auch Spaß machen. Ne? Und wir haben gesehen, als Kamala Harris angefangen hat und sich das Lied von Beyoncé Freedom genommen hat, das hat wirklich so dieses Gefühl von Joy, von Aufbruchstimmung gegeben. Aber ich glaube, wenn ich gerade auch eben die Titel höre, die Sie gerade genannt haben, Demokratie, Ich glaube nicht, dass Demokratie die richtige Botschaft ist. Demokratie ist das Essentielle für uns und ich glaube, da sind wir zwar uns einig, aber Demokratie muss mit Leben gefüllt werden. Und die Kampagne von Joe Biden war ja auch eben Fighting for the Soul of Our Nation und das ist ja auch Democracy. Aber das ist keine Botschaft, die an sich funktioniert. Es geht ja um die Themen. Und auch wenn wir jetzt sagen, die Parteiprogramme sind sperrig, das ist völlig richtig, aber die müssen übersetzt werden. Hm. Und wenn wir über Emotionen sprechen, dann wollen wir natürlich die positiven Emotionen. Aber ich würde immer argumentieren, negative Emotionen mobilisieren deutlich stärker. Und ich glaube, mein Appell an alle Parteien, vor allem eben auch an die SPD, wäre zu argumentieren, wofür kämpfen wir denn eigentlich wirklich? Und dieses wofür kämpfen wir, muss natürlich auch irgendwo aus was Negativem gespeist werden. Das heißt, wenn Kamala Harris mobilisiert, dann versucht sie natürlich auch eine Wut anzusprechen. Und zum Beispiel die Wut, dass Donald Trump und die Republikaner anfangen, die Rechte von Frauen wieder in die 50er Jahre zurückzudrehen. Diese Wut mobilisiert. Das heißt, nur über Demokratie zu sprechen und zu sagen, bitte geht wählen und wählen ist die erste Bürgerpflicht. Das sind Wahlkampfbotschaften, die ich immer wieder an Wahltagen höre, die noch nie funktioniert haben. Ja. Celebrities, die sagen, oh, bitte geht wählen. Das funktioniert nicht. Mach es konkret. Sag, worum geht es wirklich? Was wollen die dir wegnehmen? Oder wo verbauen die dir den Weg in eine bessere Zukunft? Und natürlich muss dort auch Wut entfacht werden, denn ohne Polarisierung gibt es keine Mobilisierung. Ja. Und das ist, glaube ich, die harte Aufgabe, die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und Politiker natürlich auch tun müssen, eben runterzubrechen. Was bedeutet das, was dort vielleicht verklausuliert im Parteiprogramm drinsteht, wirklich für dich? Make me care ist so ein Satz, den es im Englischen gibt. Und diese Übersetzung gepaart mit Emotionen und dann von mir aus auch mit Celebrities und bunter Musik drumherum, ist, glaube ich, was tragen kann. Aber zugrunde muss immer harte Politik stehen.
Das finde ich ein tolles Resümee unseres Gesprächs, lieber Van der Laar. Denn ich glaube tatsächlich, diese Emotion etwas besser machen zu wollen, muss natürlich auch erstmal benennen, was nicht sein kann. Wenn ein Land wie Deutschland bei der Kinderarmut zum Beispiel die Probleme nicht bewältigt, wenn Menschen hier keine Wohnung finden, die sie bezahlen können. Das sind, glaube ich, Dinge, die gerade eine Sozialdemokratie Teilhabe, Barrieren wegräumen, immer wieder adressieren muss. Und da muss auch der Wille und auch der Kampfgeist da sein, diese Probleme auch wirklich zu bewältigen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit hatten, über den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf auch vielleicht ein bisschen die allgemeine Situation anzusprechen. Mein immer wiederkehrender Abschlusssatz in meinem Podcast it's a long way to the top if you want to rock and roll. Die guten alten AC/DC haben das gesagt und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, bald wieder von euch zu hören. Bleibt dabei. Ich wünsche Ihnen, Herr Van der Laar, von Herzen alles, alles Gute. Viele gute Eindrücke von der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Und ich denke, wir beide würden uns sehr freuen, wenn das richtige Ergebnis im November rauskommt. Herzlichen Dank. Alles Gute.
Lieber Herr Stoch, tausend Dank für die Einladung. Grüße in die Heimat.
Ciao.
Tschüss.